Lennon. Come on, Lennon. Let's go.
Hey, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, dass ihr etwas von Gott erwartet an diesem Morgen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir alle versammelt sind an diesem Ort heute Morgen. Und ich glaube, jedes Mal, wenn Leute zusammenkommen in seinem Namen, ich glaube, dass dort passiert etwas. Ich glaube, dass dort Gottes Gegenwart spürbar ist. Und etwas kann passieren, im Übernatürlichen wie auch im Natürlichen. Und wir sind heute im letzten Teil von der Predigtserie «Wer denkst du, dass du bist?» Wer denkst du, dass du bist, Desi? Wer denkst du, dass du bist, hey, Tim? Hä? Wer denkst du, dass du bist? Wer glaubst du, dass du bist? Was ist meine Identität? Was ist deine Identität? Was haben wir für eine Identität? Das sind grundlegende Fragen, die ich glaube, uns alle beschäftigen, nicht nur in der Pubertät, sondern immer wieder im Leben. Und was wir uns in der Serie angeschaut haben, ist, dass wir nicht das sind, was wir machen. Wir sind nicht unser Job. Wir sind nicht unser Beruf. Wir sind nicht das, was unsere Kollegen sagen, dass wir sind. Auch wenn sie es mega gut meinen. Hey, wir sind primär nicht das, was andere Leute sagen. Wir sind nicht das, was die Medien sagen, dass wir sind, Social Media und so weiter, sondern wir sind das, was Gott sagt, dass wir sind. Und die Bibel gibt uns die Antworten, die wir so fest suchen, wenn es um unsere Identität geht. Und wie wir in dieser Serie auch gesehen haben, unsere Identität ist in Jesus Christus verankert. Ist in niemand anderem verankert. In ihm finden wir unsere wahre Identität. Und die Challenge ist, dass es nicht einfach ist, uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir sind, wer wir in Jesus sind. Wir haben gehört, dass wir, zum Beispiel in dieser Serie, haben wir gehört, dass wir Heilige sind. Wir gehören zu Gott. Wir sind ausgesondert für Gott. Sobald wir an Jesus glauben. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und ich glaube, hey, das ist mega schön, das ist mega cool. Das glaube ich auch. Und ich glaube, das können wir in einem Gottesdienst sagen und alle sagen ja, Amen und Halleluja. Und das ist mega cool. Ich glaube, die Challenge ist einfach, was passiert morgen an der Arbeit? Was passiert am Mittwoch in der Nachbarschaft? Wie sieht das aus am Freitag bei deinen Kollegen, die vielleicht nicht im Glauben sind oder vielleicht komplett gegen deinen Glauben sind? Hey Church, ich glaube, es gibt einen Kampf in unserer Gesellschaft. Ich würde behaupten, dass der Kampf sich fokussiert auf unsere Identität als Christen. Auf die Person, die wir werden sollen, in Jesus Christus. Es gibt einen Kampf, es gibt einen konstanten Kampf um unsere Identität als Menschen. Wo wir in einer konstanten Spannung sind von, hey, wer bin ich eigentlich? Und für uns Christen ist es, bin ich wirklich das, was Gott sagt, dass wir sind? Wer bin ich eigentlich? Oder bin ich doch das, was die Gesellschaft sagt, dass ich sein soll? Und es gibt einen Kampf um unsere Identität, aber wir haben diesen Kampf, genau diesen Kampf schon gewonnen, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Amen. Der Kampf ist schon gewonnen. Und über das Thema möchte ich heute reden, in den nächsten paar Minuten. Und wir nennen das Grundlage für diese Serie den Epheserbrief, wo wir so viel Hinweis finden auf unsere Identität. Und ich möchte heute über fast den letzten Teil vom letzten Kapitel, Kapitel 6 vom Epheserbrief, mit euch anschauen. Und der Apostel Paulus schreibt im Epheser 16 bis 17 folgendes, eine kleine längere Passage. Wir werden das nur einmal lesen und dann ein paar Sachen rauspicken, okay? Epheser 16 bis 17, in der Neuen Genfer Übersetzung steht folgendes. Nur noch ein letztes, also nur noch ein Ding, möchte Paulus sagen. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Dieses Schwert ist Gottes Wort. Und ich möchte kurz beten und dann steigen wir in die Predigt. Vater im Himmel, danke für deine Gegenwart. In diesem Saal danke, dass du uns versammelt hast an diesem Ort, um uns etwas weiteres zu zeigen, von wer du bist, aber auch uns bestätigen, wer wir sind. Danke, Herr, dass du uns als neue Schöpfung anschaust, sobald wir an deinen Sohn Jesus glauben. Und ich bitte, Herr, dass du mich brauchst heute Morgen, dass der Heilige Geist redet durch mich, sodass wir das hören, wo du möchtest, dass wir hören an diesem Morgen. Und wir geben dir alle Ehre, Herr. Wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. Hey, was der Paulus da mega klar sagt, ist, es gibt einen Kampf. Es gibt einen geistlichen Kampf. In einer Zeit, wo wir alles versuchen, wissenschaftlich zu erklären, wo wir Beweis für alles brauchen und was wir nicht können erklären können, wir schieben es einfach auf die Seite. Wir müssen uns bewusst sein, dass es eine geistliche Dimension gibt. Und die ist nicht nur Gott und ich. Nicht nur Jesus und ich, sondern die ist Gott, Satan und ich. Nicht alles, was passiert, hat einen geistlichen Hintergrund. Aber wir können als Christen, in der Schweiz vor allem, nicht die Tatsache ignorieren, dass mitten in unserem Lebensstandard, mitten in unserem Wohlstand, in dem Fortschritt, den es in diesem Land gibt, in der Schönheit, die es in diesem Land gibt, dass es einen geistlichen Kampf gibt um uns. Und es gibt Momente und Seasons in unserem Leben, wo wir das stärker spüren, als andere Seasons und Momente in unserem Leben. Aber der Kampf ist immer da. Der Kampf ist immer da, der hört nicht auf. Und wie der Paulus hier schreibt, wir werden erfolgreich kämpfen. Wir werden als Sieger da stehen, sagt der Paulus. Und der Titel der heutigen Predigt ist, wenn du Notizen machst, ich bin siegreich. Ich bin siegreich. Die Frage ist, wie können wir siegreich sein? In einer Welt, wo vielleicht euch sagt, hey, du bist überhaupt nicht sicher. Wer denkst du, dass du bist? Wer glaubst du, dass du bist? Die Frage ist, wie können wir siegreich sein? Und das werde ich in den nächsten Minuten versuchen zu beantworten. Als erstes müssen wir wissen, wer unser Feind ist. Wer ist unser Feind? Das ist der erste Punkt heute. Kenne deinen Feind. Du musst deinen Feind kennen, wenn du einen Kampf sollst führen. Sonst weißt du nicht, auf welcher Seite du bist. Wo stehst du? Der Paulus gibt der Church in Ephesus, und auch uns heute, glaube ich, ein klares und ein starkes Wort. Und er erklärt uns, wer unser Feind ist. Epheser 6,12 sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, es gibt eine unsichtbare Welt, die hinter allem Bösen stehen. Der Feind ist nicht die lästige Person an der Arbeit. Oder dein Nachbar, der laut Musik hört am 2 oder am 4 am Morgen. Hat jemand solche Nachbarn? Hey, wir beten für dich. Der Feind ist auch nicht die Frau an der Kasse, die gestern dir nicht Grüezi gesagt hat. Obwohl sie eigentlich jedes Mal dir Grüezi sagt. Die Bibel spricht von Nicht-Christen als Gefangenen. Und ich glaube, dass nicht Menschen unsere Feinde sind, sondern Satan und seine Dämonen sind unsere Feinde. Ich meine, Satan braucht einfach Menschen manchmal und nimmt sie gefangen und sieht sie als Gefangene. Darum sagt Jesus am Anfang, ganz am Anfang von seinem Dienst, als er seinen Dienst anfängt, als er vom Buch Jesaja vorliest, er sagt, was sagt er? Hey, ich bin gekommen, um Gefangene zu befreien. Das genau meint er. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, die nicht an Gott glauben. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, die eine andere theologische Meinung haben als unsere. Unser Kampf ist gegen Satan, der Leute gefangen nimmt. Und der Feind ist real. Ja, genau. Das ist nicht eine Comicfigur. das ist nicht etwas, das irgendwie seit Tausenden von Jahren irgendjemand etwas gezeichnet hat und sich etwas überlegt hat. Und ja, so sieht er aus und so. Wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben, haben wir in der Serie «Wir glauben», wo wir das apostolische Glaubensbekenntnis angeschaut haben, haben wir gesehen, dass Himmel real ist, aber auch, dass die Hölle real ist. Hey, geh auf unsere Webseite, lass dir dann die Predigt nochmal zu. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass es Realität ist, Himmel und Hölle. Und darum ist die erste Frage, wenn es einen Kampf gibt, gegen wer fighten wir? Gegen wer kämpfen wir? Wer ist der Satan? Satan war ein Engel, der sich gegen Gott gestellt hat. Er hat rebelliert. Das heisst, er ist von Gott kreiert worden. Er ist mächtig. Er hat eine Armee von gefallenen Engeln. Aber er und seine Armee sind nicht gleich mächtig wie Gott und seine Engel. Gott kann überall sein. Das haben wir gestern auch am Youth Day angeschaut. Gott ist überall. Seine Gegenwart ist überall. Satan kann nicht überall sein. Gott weiß alles. Satan weiß nicht alles. Gott kennt unsere Gedanken. Der Feind kennt unsere Gedanken nicht. Satan hat den Krieg gegen Gott erklärt. Aber den Krieg hat er schon verloren, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Und wir müssen als Christen in dieser Realität leben, als Gläubige, dass wir den Krieg zwar schon gewonnen haben, wo das passiert ist, aber wir sind immer noch da. Und der Kampf ist immer noch da und der ist real. Und der Kampf ist auch gegen unsere Identität. Und er weiß, Satan weiß, wie Menschen ticken. Und er weiß, wie er dich persönlich versuchen kann, damit du plötzlich nicht mehr weißt, hey, wer bin ich eigentlich? In Gott. Wer bin ich in Jesus? Und je nachdem, was deine christliche Prägung ist, es kann sein, dass praktisch alles für dich vom Teufel kommt. Ich bin verkältet. Oh, der Teufel griff mich wieder an. Ah, oh, Satan. Immer wieder. Das heisst sogar, hey, deine eigene Sünde. Der Feind hat mich wieder versucht und dann habe ich wieder den Fehler gemacht. Hey, Satan hat dich sicher versucht, aber du bist der gesündigt hat. Nicht er für dich. Andere von uns haben eine menschliche Erklärung für alles. Es gibt nichts Geistliches. Es gibt nicht, alles kann man irgendwie erklären. Und andere denken, an Dämonen zu glauben, an Satan zu glauben. Hey, das ist so primitiv, Werner. Komm, steig ab der Bühne. Also das ist so altertümlich. Wir sind doch darüber hinweggewachsen. Wir haben die Erleuchtung gehabt. Und die Tatsache ist, dass diese Dimension real ist. Und der Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten von der Finsternis. Wir müssen unseren Feind kennen. Wir müssen wissen, wer der Feind ist. Das Zweite, was ich mich anschaue, ist, kenne deinen König. Kenne deinen König. Auf welcher Seite kämpfen wir? Wer gibt uns Befehl, sozusagen, in diesem Kampf? Wer ist unser König? Wer führt die Armee schlussendlich? Wenn du nicht weißt, für wer das du kämpfst, dann kannst du den guten Kampf vom Glauben nicht führen, wie der Paulus an einer anderen Stelle sagt. Epheser 6, 10. Paulus sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Hat er einen Nachnamen? Das ist Jesus Christus. Der Herr ist Jesus Christus. Das ist sein Kampf. Der Kampf ist sein Kampf, ist seine, nicht dein Kampf. Der Kampf ist nicht unser Kampf. Wir sind nicht der König. Es ist nicht unser Königreich. Wir sind Diener. Wir sind sozusagen Soldaten, Soldatinnen in diesem Kampf. Und der Paulus sagt, wir sollen uns von Jesus Christus stärken. Immer wieder durch seine Kraft, durch seine Macht. Wir sollen die Kraft vom Herrn überkommen. Warum? Hey, weil wir das alles im Leben allein nicht können schaffen. Du kannst dich nicht ein ganzes Leben lang einfach motivieren und sagen, ja, ich schaffe das. Und ja, der Challenge kommt und ja, ich schaffe das. Du kannst nicht von Sieg zu Sieg gehen, ein ganzes Leben lang siegreich sein, erfolgreich sein, ohne die Gegenwart von Gott in deinem Leben. Nein, die Art und Weise, wie du siegreich wirst, ist, wenn du zulässt, dass Jesus dir Kraft und Stärke gibt. Und das ist alles durch seine Kraft. Das ist nicht alles durch unsere Kraft, obwohl wir das manchmal so fest würden gerne glauben. Wir können es immer probieren, bis zu einem Punkt, wo wir merken, ah nein, ich kann es doch nicht. Es kommt eine Challenge, eine schlechte Nachricht, es kommt eine Kündigung, eine Krankheit, es kommen Schulden. Und du sagst, hey, vergiss es, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nicht mehr kannst im Leben? Dass das Leben sich so schwer anfühlt, dass es nicht weitergeht? Es ist genau so. Weil du bist nicht geschaffen worden, um das alles allein zu meistern. Du brauchst die Kraft von Gott in deinem Leben. Und das ist die Person, das ist die Gegenwart, das ist die Kraft vom Heiligen Geist in deinem persönlichen Leben, wo uns bekräftigt, bevollmächtigt und uns siegreich macht gegen Versuchungen, gegen Ermüdung, gegen Kritik, gegen all den Widerstand, den wir haben im Leben. Hey, sogar Jesus. Jesus hat das alles machen, was er in seinem Leben gemacht hat, als er unter uns war. Ja. Durch die Kraft vom Heiligen Geist. Durch die Kraft vom Heiligen Geist, die in ihm war. Und er gibt uns den gleichen Geist, nicht den anderen Geist. Er gibt uns den gleichen Geist mit der gleichen Kraft, mit der gleichen Macht, wenn wir an ihn glauben. So dass wir den Kampf auch führen können. In der gleichen Art und Weise. Es gibt einen Kampf um unser Leben. Aber du bist siegreich.
Ja, genau.
Wir sind siegreich. Wir müssen unseren Feind kennen. Wir müssen unseren König auch kennen. Wir wissen, es ist nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach. Wer hat gesagt, dass das Leben einfach ist?
Ja.
Aber wir haben schon gewonnen. Und wir werden auch noch gewinnen. Und wenn wir wissen, unsere Feinde sind nicht all die Menschen, die wir nicht gerne haben. In unseren Leben, die gibt es auch. Die Menschen, die uns nerven. Das ist nicht ein Feind. Okay? Das ist einfach eine Person, die dich nervt. Das kann man es so definieren. Aber du kannst nicht sagen, dass das dein Feind ist. Der Feind ist jemand anderes. Wenn wir wissen, wir gehören zum höchsten König. Hey, wo alles für uns gemacht hat, was er hat können machen, damit wir Zugang zu ihm haben. Ich glaube, dann sind wir mega gut aufgestellt für den Kampf. Aber es kommt noch ein wichtiger Punkt, ein mega wichtiger Punkt, und den möchte ich noch ein bisschen länger erläutern. Und das ist der dritte Punkt: Kenne deine Waffen.
Yeah. Yeah.
Kenne deine Waffen.
Yeah.
In diesem Kampf haben wir auch Waffen zur Verfügung, die wir im Kampf auch sollen brauchen. Die sind nicht einfach zum schönen Anschauen in einem Museum. Wenn wir siegreich sein wollen, dann müssen wir die Waffen auch brauchen. Wir haben es gerade vorher gelesen, es gibt den Gürtel, es gibt den Brustpanzer und so weiter. Und manchmal verlieren wir uns in unnötige Fragen, wie sieht der Gürtel aus? Und was für eine Farbe haben die Schuhe gehabt? Sind es Schuhe, sind es Sandalen gewesen? Sind es Stiefel gewesen? Das alles spielt nicht so eine grosse Rolle. Ich meine, wenn du gerne Waffen hast, ja, vielleicht kannst du dir das noch... Wir waren gestern im Schloss Lenzburg an dem Mittelaltertag. Und da hat so viele Waffen vom Mittelalter. Unsere Kinder haben mega Freude daran gehabt. Das ist mega cool. Hey, aber Hauptsache, wir verstehen die Bedeutung von diesen Waffen, die der Paulus hier aufzählt. Und Hauptsache, wir wissen, wie dass wir diese Waffen sollen brauchen sollen. Gehen wir doch kurz durch jede Waffe durch und schauen wir auch, was sie für uns bedeuten heute. Und was sie für unsere Identität bedeuten. Weil ich glaube, der Feind ist strategisch. Der ist nicht random. Der ist nicht willkürlich. Er ist strategisch. Und jede Waffe ist anders. Und dient auch einem anderen Zweck. Die erste Waffe, die wir anschauen können, ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Was ist das Gegenteil von Wahrheit?
Lüge.
Lüge. Die Bibel sagt, Satan ist der Vater der Lüge. Das ist seine Muttersprache. Lüge ist seine Muttersprache. Er lügt, er erzählt die halbe Wahrheit. Er wird uns immer anlügen. Er wird Situationen kreieren, die echt aussehen, aber nicht wahr sind und du deine eigene Identität in Christus in Frage stellst. Er wird Menschen brauchen, die kommen und dich angreifen, damit du plötzlich nicht mehr weißt, wer du bist. Und der Punkt ist, er ist verantwortlich fürs Anlügen. Das ist seine Natur. Aber wir sind verantwortlich fürs daran Glauben, oder nicht? Auf unserer Webseite haben wir einen Blog zu dem Thema, zum Identitätsthema. Wir haben einen Artikel geschrieben mit 12 Statements, wo Gott über uns sagt, 12 wahre Statements aus der Bibel, aus Gottes Wort, wo Gott über dich persönlich sagt. Hey, lies mal diese Woche durch. Den Blogartikel findest du auf unserer Webseite. Unter Blog findest du den Artikel. Es hilft uns zu wissen, was Gott über uns sagt. Aber für jedes von diesen Statements, die Gott über uns sagt, gibt es auch eine Lüge von unserem Feind. Ja. Zum Beispiel, Gott sagt, du bist geliebt. Satan kommt und sagt, nein, Gott und alle Menschen hassen dich. Du hast es nicht verdient, geliebt zu werden. Gott sagt, dir ist vergeben. Satan erinnert dich immer an das, was du gemacht hast letztes Jahr, letzte Woche, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, damit du das Gefühl hast, hey, ja, ich bin so ein schlimmer Mensch. Ich bin so schlecht, wie kann mir jemand vergeben? Gott sagt, du bist angenommen. Satan sagt, du gehörst niemals dazu. Du bist so ein Aussenseiter. Auch für Gott und sein Reich und seine Church. Gott sagt, du hast eine Bestimmung. Satan sagt, dein Leben macht überhaupt keinen Sinn. Es lohnt sich nicht, da zu sein. Siehst du, was der Feind macht? Siehst du, was er macht? Er nimmt einfach die Wahrheit und tut sich ein bisschen biegen. Er kann nichts anderes machen. Er kann nichts Neues machen. Er kann keine Wahrheit sprechen. Darum musst du, darum müssen wir die Wahrheit kennen und uns für die Wahrheit immer wieder entscheiden. Wie der Paulus sagt, den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Und hey, ich glaube, diese Waffen können wir auch mega gut für andere Leute brauchen in unserem Umfeld. Wenn jemand in unserer Church-Familie, wenn ein Kollege von dir zweifelt, dass Gott ihn liebt, dass er berufen ist, dass er eine Bestimmung hat in seinem Leben, hey, du kannst ihn daran erinnern, wie viel Wahrheit, dass wir in Gott finden, wie viel Wahrheit, dass wir in seinem Wort finden. Lass uns einander daran erinnern, dass Gott gut ist. Okay? Und den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Das Zweite ist der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Und was das bedeutet, ist, dass der Feind uns immer wieder wird versuchen. Und zwar, ich glaube, dass alle von uns garantiert in diesem Saal mal versucht worden sind vom Feind. Ohne Ausnahme. Auch Jesus, sogar Jesus ist versucht worden. Das kannst du im Lukas 4, Matthäus 4 nachlesen. Ich glaube, Satan wird uns immer wieder versuchen, anzugreifen. Und dann sagt er, hey, jetzt, dass du schon versucht bist, mach doch noch einen Schritt und dann kannst du auch sündigen. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Versuchung oder versucht werden und Sünde. Jesus ist versucht worden, er hat aber nie gesündigt. Du wirst versucht werden. Aber mit dem Brustpanzer von der Gerechtigkeit kannst du sagen, hey, weißt du was? Die Versuche gibt mir gerade eine Chance, wo sagt, hey, entweder kämpfe ich jetzt, ich verteidige mich mit dem Brustpanzer, ich überwinde die Versuchung, weil ich in Gott gerecht bin. Weil der Brustpanzer ist nicht einfach ein Brustpanzer, sondern das ist der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Und ich leg die Gerechtigkeit an, ab wo die Welt mir möchte geben. Und ich lege die Gerechtigkeit, die Gott mir gibt. Und ich sage, hey, egal, was der Teufel sagt, ich kann mich verteidigen. Weil ich weiß, dass ich in Gott gerecht bin. Das Problem ist einfach, dass so oft finden wir Ausreden für unsere Sünden. Ja, weißt du, ich bin mit Kollegen, ja, mit diesen Kollegen, weißt du noch, mit diesen Kollegen bin ich wieder unterwegs gewesen. Oder ich bin halt immer die Brave gewesen und jetzt muss ich etwas erleben. Ich glaube, am Anfang von jeder Sünde ist immer eine Versuchung. Immer. Und manchmal denken wir an den geistlichen Kampf und wir denken an irgendwelche Comics, die wir irgendwann gesehen haben. Wir haben die Vorstellung von Dämonen, sichtbare Dämonen überall und weiss nicht was. Aber hey, es ist nicht zu weit. Es muss nicht krass dramatisch sein. Es ist eine simple Versuchung. Das ist geistlicher Kampf. Und du kannst dich entscheiden, aufzugehen oder nicht. Jesus ist für dich gestorben und für deine Sünden. Und er hat dir die Gerechtigkeit gegeben. Und das ist deine Identität. Und darum bist du sicherlich sogar auch über die Sünde. Die dritte Waffe ist das Schuhwerk des Evangeliums. Man braucht gute Schuhe, gell, in einem Kampf. Ich habe niemals Soldaten gesehen mit Flipflops. Im Krieg. Oder mit Crocs, das wäre noch... Ah. Hey, sorry, wenn du Crocs gerne hast. Musst mit dem Team reden. Auf keinen Fall. Soldaten mit Crocs oder Flipflops. Soldaten ziehen richtige Kampfstiefel an. Und so sind sie auch ready, so sind sie auch bereit für den Kampf. Epheser 6,15 sagt, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das Schuhwerk der Bereitschaft steht da. Und ich mag mich erinnern, als ich in der Rekrutenschule war, der RS, wir haben mindestens einmal pro Woche, jede Woche, während der ganzen RS, haben wir draußen übernachten. Mindestens eine Nacht im Biwak, bei Schnee, bei Regen, egal wie es war. Einmal pro Woche mussten wir sicher draußen übernachten. Am Anfang war es mega schlimm, mit der Zeit findest du es auch cool. Aber das ist nicht einfach schön im Schlafsack die ganze Nacht durchschlafen, sondern auch noch wachschieben während der Nacht, auch Übungen in der Nacht durchführen, wo wir nie gewusst haben, wann sie starten würden. Ob 1 am Morgen oder 4 am Morgen, du hast nie gewusst. Du musst einfach bereit sein. Und darum haben wir unsere Kampfstiefel immer angehabt, im Schlafsack. Wir haben mit den Kampfstiefeln geschlafen. Und ich glaube, so ist es auch im geistlichen Kampf. Du weißt nie, wenn etwas wird kommen. Du weißt es einfach nie. Satan schafft nicht vom 9 Uhr am Morgen bis am 5 Uhr am Nachmittag und am Mittag macht er Pause und vielleicht macht er noch 9 Uhr und 4 Uhr. Das ist Krieg. Da gibt es keine Pause. Du weißt nie, wenn etwas passieren wird. Wenn du plötzlich wirst angegriffen werden. Und darum liebe ich, dass es da steht. Nicht einfach das Schuhwerk des Evangeliums, sondern das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Yes. Hey, wir brauchen als Gläubige feste Schuhe, wo wir drinnen stehen können, wo wir drinnen laufen können. Die römischen Soldaten haben damals scharfe Objekte und Teile an Boden gerührt, auf den Wegen, damit ihre Feinde sich verletzen oder darüber stolpern. Und Satan möchte genau das Gleiche machen, dass du darüber stolperst, dass du den Glauben fängst zu verlieren, den Frieden, die Freude verlierst. Und darum brauchst du gute Schuhe, die guten Schuhe des Evangeliums. Das heisst, die gute Nachricht verbreiten, immer dort, wenn wir können, Gottes Reich auf dieser Erde grösser zu machen, vorwärts zu bringen. Das, was wir hier haben und sehen, das ist noch nicht ganz Gottes Reich. Wir laufen in die Richtung von Gottes Reich. Und Gottes Reich wird auch mal zu uns kommen. Aber wir sind da, in dieser Zeit, in dieser Spannung. Und darum brauchen wir auch die Schuhe, um das Evangelium zu verbreiten, um bereit zu sein. Und das hat zu tun mit der guten Nachricht zu verbreiten, damit mehr Menschen aus der Gefangenschaft kommen. Das vierte ist der Schild vom Glauben, der Schild des Glaubens. Hat aber der Herr der Ringe Bücher gelesen von Tolkien? Oder den Film gesehen, die Extended Versions gibt es auch. Ich bin mal in Olten, of all places, Olten, bin ich im Kino gesehen. Und hey, ja. In Olten im Kino gesehen und die drei Filme gesehen, in der Extended Version, ein Film nach dem anderen, mit ein paar Kollegen. Frag mich nicht, wie lange das gegangen ist, wahrscheinlich 12 Stunden oder so, im Kino. Und am nächsten Tag in die Schule sind wir gegangen. Das war mega gut. Ich liebe die Filme. Kennt ihr Narnia?
Ja.
The Chronicles of Narnia. C.S. Lewis. C.S. Lewis und Tolkien sind übrigens christliche Buchautoren. Und dort gibt es, in diesen Büchern gibt es so viele Schlachten über Bogenschüsse, und zwar von Tausenden von Soldaten, die wie eine Armee stehen und gegen eine Burg oder etwas Ähnliches schiessen. Fast alle gleichzeitig eine riesige Armee, die gegen uns ist. Und die Armee, die muss sich irgendwie in Schutz bringen. Und meistens mit einem Schild. Und ich glaube, so ist es genauso mit dem Feind. Er wird dich verfolgen. Er wird dich daran erinnern, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast oder gestern gemacht hast, damit du es wirklich, wirklich bereust. Und du aber zum Schluss kommst, hey, niemand kann mir vergeben. Ich komme nicht zurück zu Gott. Er kommt mit Anklagen gegen dich. Und zwar nicht nur eine, sondern mit mehreren, mit ganz vielen gleichzeitig. Vielleicht kann die Band führen kommen. Kommen wir langsam zum Schluss. Weil was der Paulus hier sagt, ist schon mega wichtig. Er sagt Brandpfeile. Also Pfeile mit einer Flamme an der Spitze, die nicht nur punktuell etwas beschädigen, sondern eben eine ganze Fläche. Eben dein ganze Leben. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass sich dein Leben so anfühlt, wie wenn alles in Flammen wäre? Und du kannst das Feuer irgendwie nicht aufhalten.
Ja.
Weil da fängt etwas an und da auch und da auch und hinter dir auch noch und es ist alles in Flammen.
Ja.
Und da kannst du nichts stoppen.
Ja.
Hey, so fühlt es sich an, wenn der Feind dich verurteilt.
Ja, genau.
Wenn der Feind dich angreift. Darum brauchst du das Schild vom Glauben. Wenn du das Schild hochhaltest, sagst du, hey, nein, ich glaube an das, was die Bibel sagt. Ich vertraue Jesus, ich glaube an die Wahrheit. Und du haltest das Schild hoch. Der Punkt ist, niemand anders wird das Schild von deinem Glauben für dich hochhalten. Darum darfst du nicht aufgeben. Du darfst nicht müde werden. Das ist etwas, das du nicht angezogen hast wie ein Gürtel. Das ist ein Schild, das du musst aktiv benutzen musst, das du musst hochheben musst. Genauso wie mit deinem Glauben. Muss aktiviert werden, muss gebraucht werden wie ein Muskel, sonst wird er schlapp. Dein Glaube ist dein Schutz vor Angriff, vor Verurteilung, vor Anklage und Lüge vom Feind. Die fünfte Waffe. Und es ist mir bewusst. Es ist viel. Es ist viel Content, es ist viel Inhalt. Man könnte eine Serie daraus machen. Und darum gehen wir einfach durch mit den wichtigsten Sachen von jeder Waffe. Ich glaube, sie sind so wichtig für unsere Identität. Und der Punkt, der Helm der Rettung, das ist so krass wichtig. Jeder gute Soldat hat einen Helm. Und zwar nicht einen Velohelm oder einen Skihelm, sondern einen richtigen Helm, einen Kevlarhelm meistens. Der Helm von der Rettung soll unsere Gedanken schützen, unsere Entscheidungen schützen. Der Helm von der Rettung, der Helm, der sagt, du bist errettet, bestätigt, dass du gerettet bist, hilft uns, einen klaren Kopf zu bewahren, wenn es heiß wird. Das heisst, wenn es da draußen hektisch wird im Leben, wenn es hin und her geht und du nicht mehr daraus kommst, was passiert, wenn du daran zweifelst an deiner Identität, wenn du so angegriffen wirst, dass du nicht mehr weißt, ob du glaubst oder nicht, wer du bist oder wer du nicht bist. Hast du jemand mal in so einer Situation gewesen? In einer Welt voller Verwirrung, wo sich schnell verändert und alles irgendwie muss toleriert werden, außer der christliche Glaube. Du kannst Klarheit haben, wenn du den Helm der Rettung anhast. Das heisst, wenn du weißt, du bist gerettet. Du weißt, zu wem das du gehörst. Du weißt, du gehörst zum höchsten König. Du gehörst zu Jesus. Die ganze Welt kann in Flammen sein. Die ganze Welt kann unter Feuer sein. Aber du weißt tief in dir rein, mein Zuhause ist nicht da. Mein Zuhause ist im Himmel. Ich gehöre zum Himmel. Ich gehöre zu meinem himmlischen Vater. Und der Helm gibt dir Hoffnung. Und zum Schluss noch, die letzte Waffe, das Schwert, Gottes Wort. Das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Wir haben den Gürtel angeschaut, Brustpanzer, Schuhe, Schild, Helm. Das sind alles Verteidigungswaffen und wir haben nur eine Angriffswaffe. Das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Wie spannend ist das? Oder? Und wie enorm wichtig ist diese Waffe. Schon vom Anfang an von der Schöpfung, was wir sehen im Genesis 1, der Feind stellt Gottes Wort in Frage. Was sagt er zu der Eva? Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Bist du sicher, Eva? Satan hat vom Anfang von der Geschichte an versucht, die Waffe der Menschen aus ihren Händen zu nehmen. Und er hat es geschafft. Wie Adam und Eva. Hat es geschafft. Aber ich glaube, Church, es ist Zeit, dass wir die Waffe wieder in die Hand nehmen. Es ist Zeit, dass wir wieder zurück zu Gottes Wort gehen. Dass wir Gottes Wort sehen, nicht einfach als etwas, was wir lesen, sondern dass das eine Waffe ist, eine Angriffswaffe. Wenn es um unsere Identität geht, geht es nur um eins. Wissen wir, wie, dass wir mit unserer Angriffswaffe, mit unserer einzigen Angriffswaffe sollen umgehen, mit dem Wort von Gott. Weil ich glaube, sobald wir aufhören, in der Bibel zu lesen, geben wir auf. Wir stellen die Wahrheit der Bibel in Frage und wir gehen auf. Wir hören auf, unter einer gesunden Lehre zu sein. Wir gehen den Kampf auf. Der Theologe A.W. Tozer hat mal gesagt, das finde ich ganz krass, die grösste Waffe Satans ist die Unkenntnis des Menschen über Gottes Wort. Die grösste Waffe Satans ist die Unkenntnis des Menschen über Gottes Wort. Hey, die grösste Waffe von Satan ist nicht seine Armee von Dämonen, von gefallenen Engeln, ist nicht die Leute, die er brauchen kann. Es ist nicht die Situationen, die er kreieren kann. Es ist nicht seine Macht. Es ist nicht die Finsternis, sondern es ist unsere Ahnungslosigkeit über Gottes Wort. Wie krass ist das? Das ist unsere grösste Das ist seine grösste Waffe. Das heisst, wir haben sie in der Hand. Weil wir sind die, die das verändern können. Wir haben die Waffe wortwörtlich in der Hand. Das ist das Schwert, das ist Gottes Wort. Und jedes Mal, wenn du deine Bibel liest, wenn du in der Connect Group über Gottes Wort redest, wenn du im Gottesdienst bist und die Predigt hörst, du schärfst dein Schwert. Du bist dein Schwert, deine Waffe am Schärfen. Das, was du heute machst, ob du dir das bewusst bist oder nicht, das schärft deine einzige Angriffswaffe. Und das ist Gottes Wort in deinem Leben. Hey, wir sollen das Wort beten. Wir sollen das Wort, Gottes Wort singen. Wir sollen Gottes Wort lesen. Und so auch unsere Waffe brauchen. Amen. Wer denkst du, dass du bist? Das ist die Frage, die wir immer wieder angeschaut haben in dieser Serie. Wer denkst du, dass du bist? Du bist siegreich. Du bist siegreich. Und ich weiss, das ist nicht unbedingt etwas, was wir gerne sagen in unserer Gesellschaft. Vor allem in der Schweiz. Mit unserer Bescheidenheit. Ich bin siegreich. Hey, du bist siegreich, nicht wegen dem, wo du bist. Nicht, weil du so cool bist. Nicht, weil du so einen Job hast, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat für dich. Er hat den Tod besiegt. Er ist für dich gestorben, damit du die Angriffe vom Feind kannst standhalten. Und währenddem, dass wir noch auf dieser Seite vom Leben sind, weil es gibt noch das andere Leben, es gibt noch die Ewigkeit im Himmel, hey, wir kämpfen, solange dass wir noch da sind. Wir wissen, gegen wer dass wir kämpfen. Wir wissen, wer unser König ist. Wir kennen unsere Waffen. Und so schützen wir unsere Identität, die Jesus uns geschenkt hat. Wir haben sie nicht erreicht, unsere Identität. Wir haben sie nicht erlangt, mit was auch immer. Wir haben sie überkommen. Wir haben sie nicht selber bastelt. Wir haben sie geschenkt überkommen. Sobald wir an Jesus glaubt haben. Unsere Identität ist in Jesus Christus verankert. Und die Identität gilt für immer. Das ist die einzige Identität, die du annehmen kannst, die sich nie wird verändern. Und die Identität ist stabil. Über Jahrhunderte, Jahrtausende ist sie die gleiche. Sie verändert sich nicht, weil wir einen Gott haben, der sich nicht verändert. Auch wenn die ganze Welt um uns sich immer wieder verändert. Amen. Können wir aufstehen zum Schluss? Ich möchte noch beten. Hey, es kann sein, dass du heute während der Predigt das Gefühl gehabt hast, hey, ich glaube, ich weiss, was du meinst. Ich glaube, ich erlebe das jetzt gerade in dem Moment. Oder ich kenne jemanden, der das gerade erlebt. Was ich möchte machen, ist einfach, dass wir unsere Augen zumachen. Für eine Sekunde, ein paar Sekunden. Und dass wir uns überlegen, hey, werde ich im Moment angreifen? Wo? Kenne ich jemanden? Und wenn du das Gefühl hast, hey, ja, dann musst du nicht lange überlegen. Ich glaube, das kommt einfach sofort. Hey, ich möchte für dich beten. Ich möchte im Glauben mit dir übereinstimmen. Wir können unsere Augen zumachen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist da und die Predigt hat dich angesprochen, du weißt, hey, ich möchte kämpfen. Und du weißt nicht, wie vielleicht. Ich möchte einfach beten. Dass du weißt, dass du sicher bist, dass du siegreich bist. Okay? Augen zu. Und wenn du da bist, kannst du einfach deine Hand erheben. Wenn du möchtest, werde ich auch für dich beten. Yes. Es gibt einen Haufen Leute. Und ich glaube, das ist eben die Realität von dieser Welt. Aber Gottes Versprechen ist, dass wir siegreich sind. Dass wir erfolgreich werden sein, dass wir zwar werden kämpfen, aber dass wir erfolgreich werden sein und dass wir als Sieger werden da stehen. Ich möchte, dass wir alle übereinstimmen mit diesem Gebet. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du alles gemacht hast, was du hast können machen, damit wir auf dieser Seite vom Leben können siegreich sein, können erfolgreich sein und jeden Angriff vom Feind können standhalten. Vater, ich danke dir, wegen dem, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz. Danke, dass er nicht am Kreuz hängen geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. dass er den Tod besiegt hat, sodass wir die Kraft von dem Geist, der ihn aus dem Grab geholt hat, auch können haben. Und mit dieser Waffe, mit der Waffe vom Geist, mit Gottes Wort können auch angreifen. Und Vater, ich bitte, dass wir immer wieder uns daran erinnern, dass jede Waffe, die der Feind hat, nichts gegen uns hat. Jede Waffe, die geschmieden werden kann, in seinem Namen, ist nicht grösser als jede Waffe. Und das Schneedi ist nicht grösser als unser Gott. Und das der Name von deinem Sohn Jesus. Danke, Jesus, dass du uns siegreich machst. Und danke, dass wir alle können sicher sein, dass wir als Sieger werden da stehen. Nicht, weil wir so cool sind, sondern weil du uns Kraft gibst, weil du uns Macht gibst. Und wir preisen, Herr, wer du bist. Danke, dass du uns in unserer Identität bestätigst und uns sagst, wer wir wirklich sind. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Amen.